Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim 9-Natri-Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Waldwissen vom Wald her die Welt verstehen von Peter Wohlleben und Pierre L. Ibisch ist ein populärwissenschaftliches Sachbuch über den Wald als komplexes Lebenssystem und über seine Bedeutung für menschliche Gesellschaften. Die vorliegende ASIN verweist auf die ungekürzte Hörbuchausgabe. Inhaltlich beruht sie auf dem gemeinsamen Werk der beiden Autoren. Wohlleben bringt die Perspektive langjähriger forstlicher Praxis und einer breiten Naturvermittlung ein. Ibisch die eines Biologen mit wissenschaftlichem Blick auf Biodiversität und Ökosysteme. Das Buch will den Wald weder auf Holzproduktion noch auf eine bloße Ansammlung von Bäumen reduzieren. Stattdessen beschreibt es Wechselwirkungen zwischen Pflanzen, Tieren, Pilzen, Mikroorganismen und Umweltbedingungen. Zugleich verbindet es dieses Grundlagenwissen mit einer kritischen Frage: Wie lassen sich Wälder nutzen, ohne ihre Funktionen für Klima, Wasserhaushalt, Artenvielfalt und menschliche Lebensgrundlagen zu gefährden? Damit richtet sich Waldwissen an interessierte Laien, ebenso wie an Menschen, die über Naturschutz und Forstwirtschaft nachdenken möchten. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, der Wald als vernetztes System statt als bloßer Baumbestand. Ein zentrales Anliegen von Waldwissen ist die Korrektur eines verbreiteten, aber verkürzten Waldbildes. Wald besteht nicht einfach aus einzelnen Bäumen, die auf einer Fläche wachsen und genutzt werden können. Die Autoren stellen ihn als Gefüge vielfältiger Beziehungen dar: Pflanzen. Tiere, Pilze, Mikroben und auch kleinste Organismen beeinflussen sich gegenseitig und reagieren gemeinsam auf Boden, Wasser, Klima und Störungen. Diese Perspektive ist wichtig, weil sich die Leistungsfähigkeit eines Waldes nicht allein an der Menge des produzierten Holzes messen lässt. Seine Stabilität entsteht aus Struktur, Vielfalt und langfristig gewachsenen Wechselwirkungen. Das Bild eines sozialen bzw. kommunizierenden Netzwerks dient dabei als verständliche Annäherung an komplexe ökologische Prozesse. Bäume und andere Organismen stehen nicht isoliert nebeneinander. Sie sind etwa über Pilzgeflechte, Nährstoffkreisläufe und gemeinsame Umweltbedingungen verbunden. Die Autoren machen damit sichtbar, dass Eingriffe in einen Teil des Systems Folgen an anderer Stelle haben können, von denen zahlreiche weitere Lebewesen abhängen. Die Stärke dieses Ansatzes liegt in seiner Systemperspektive. Er verschiebt die Frage von: Wie viel kann der Wald liefern? Zu: Welche Beziehungen und Funktionen müssen erhalten bleiben, damit er sich selbst langfristig entwickeln kann? Damit schafft das Buch eine Grundlage, auf der spätere Überlegungen zu Bewirtschaftung, Klimaanpassung und Schutz verständlich werden. Zweitens, Pilze. Mikroben und Tiere als Träger der ökologischen Waldprozesse. Waldwissen lenkt den Blick gezielt auf Organismengruppen, die im Alltagsbild des Waldes oft übersehen werden. Pilze können mit Pflanzen in engen Beziehungen stehen und an Stoffaustauschprozessen beteiligt sein. Mikroorganismen wirken im Boden an Zersetzung und Nährstoffumsetzung mit. Tiere beeinflussen unter anderem Verbreitung, Fraßdruck, Bestäubung oder die Dynamik von Lebensräumen. Der Wald wird dadurch als Lebensgemeinschaft verständlich, deren sichtbarer Teil nur einen Ausschnitt ausmacht. Diese Einordnung hat praktische Konsequenzen. Wer Waldflächen vor allem nach der Zahl und Wuchsleistung ihrer Bäume bewertet, kann jene Voraussetzungen übersehen, die Wachstum, Regeneration und Widerstandsfähigkeit überhaupt ermöglichen. Totholz, alte Bäume, vielfältige Bodenschichten und nicht unmittelbar aufgeräumt wirkende Bereiche sind aus ökologischer Sicht keine Nebensachen. Sie schaffen Nischen und sichern Prozesse, die sich nicht kurzfristig ersetzen lassen. Die Autoren vermitteln diese Zusammenhänge mit anschaulichen Naturbeispielen und wissenschaftlicher Einordnung. Das Buch erhebt dabei nicht den Anspruch eines eng gefassten Fachhandbuchs, sondern übersetzt ökologische Komplexität für ein breites Publikum. Gerade darin liegt sein Nutzen. Es macht nachvollziehbar, weshalb Schutzmaßnahmen nicht ausschließlich auf einzelne attraktive Tier- oder Pflanzenarten zielen sollten. Entscheidend ist die Erhaltung der Beziehung und Lebensräume, aus denen biologische Vielfalt hervorgeht. Drittens, alte Wälder. Zeit und Struktur als Voraussetzungen von Widerstandsfähigkeit. Ein weiterer wichtiger Themenbereich ist die besondere Bedeutung alter und strukturell vielfältiger Wälder. Das Buch macht deutlich, dass Waldentwicklung Zeit benötigt und nicht mit dem schnellen Nachpflanzen von Bäumen gleichgesetzt werden kann. Ein junger Bestand kann zwar geschlossen und grün wirken, besitzt aber nicht automatisch die verschiedenen Altersphasen, Mikrohabitate, Bodenbeziehungen und ökologischen Rückkopplungen eines lange gewachsenen Waldes. Alte Bäume, abgestorbenes Holz und kleinräumige Unterschiede in Licht, Feuchtigkeit und Bodenzustand erweitern das Spektrum möglicher Lebensräume. Damit widersprechen Wohlleben und Ibisch einer rein kurzfristigen Betrachtung, die Wälder überwiegend als planbare Produktionsbestände behandelt. Die Zeitdimension ist entscheidend, viele ökologische Eigenschaften entstehen über Jahrzehnte oder deutlich längere Zeiträume. Werden solche Strukturen entfernt, ist ihr Verlust nicht durch eine einfache Aufforstung auszugleichen. Diese Aussage bedeutet nicht, dass jeder Wald sich selbst überlassen werden muss. Sie verlangt jedoch, den Eigenwert und die ökologische Funktion reifer Waldphasen in Entscheidungen einzubeziehen. Im Kontext der Klimakrise erhält diese Perspektive zusätzliches Gewicht. Das Buch sensibilisiert deshalb für die Grenzen vereinfachter Lösungen. Der Wald der Zukunft kann nicht allein durch schnelle technische oder wirtschaftliche Steuerung entstehen, sondern braucht Bedingungen, unter denen natürliche Entwicklungsprozesse wirksam bleiben. Viertens, Wälder als Regenmacher, Klimaregulator und Schutz des Wasserhaushalts. Die Autoren beschreiben Wald nicht nur als Lebensraum, sondern auch über Funktionen, die weit über seine Grenzen hinausreichen. Besonders prägnant ist die Darstellung des Waldes als Einflussfaktor für Wasser und Klima. Kronen, Bodenvegetation, Humus und Bodenorganismen tragen dazu bei, Niederschläge abzufangen, Wasser im Gelände zurückzuhalten und versickern zu lassen. So kann ein funktionsfähiger Wald den lokalen Wasserhaushalt stabilisieren und Extreme wie raschen Oberflächenabfluss zumindest abmildern. Diese Prozesse sind nicht von einzelnen Bäumen zu trennen, sondern hängen von Bodenqualität, Vegetationsstruktur und ungestörten Kreisläufen ab. Die Bezeichnung des Waldes als Regenmacher ist dabei als Bild für seine ökologische Rolle zu verstehen, nicht als Behauptung einer beliebigen Steuerbarkeit des Wetters. Wälder geben durch Verdunstung Feuchtigkeit an die Atmosphäre ab und beeinflussen so lokale und regionale Bedingungen. Zugleich speichern sie Kohlenstoff und wirken auf Temperaturverhältnisse ein. Das Buch ordnet den Wald damit in größere Zusammenhänge von Klimaschutz, Dürre, Hitze und Landschaftswasser ein. Diese Funktionssicht verändert auch die Bewertung von Waldschäden. Wenn Wälder geschwächt, stark vereinfacht oder großflächig verloren gehen, steht nicht allein ein Rohstofflager auf dem Spiel. Betroffen sind Leistungen, von denen Landwirtschaft, Siedlungen und menschliche Gesundheit mittelbar abhängen. Waldwissen argumentiert daher, dass Waldpolitik nicht isoliert als Forstfrage behandelt werden sollte. Sie ist zugleich Wasser-, Klima-, Biodiversitäts- und Vorsorgepolitik. Schließlich Forstwirtschaft und Konsumkritik, Nutzung innerhalb ökologischer Grenzen. Waldwissen verbindet seine Beschreibung ökologischer Zusammenhänge mit einer normativen Kritik am gegenwärtigen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Die leitende Frage lautet, wie Menschen Wälder bewirtschaften können, ohne die Grundlagen zu untergraben, von denen sie selbst abhängen. Dabei rückt die Forstwirtschaft als Akteurin in den Mittelpunkt, weil sie durch Baumartenwahl, Ernteverfahren, Pflege und den Umgang mit alten Beständen die Entwicklung von Waldlandschaften langfristig prägt. Die Autoren plädieren dafür, diese Verantwortung nicht auf Maximierung kurzfristiger Holzerträge zu verengen. Ihre Argumentation reicht jedoch über einzelne forstliche Methoden hinaus. Sie verknüpft Waldschutz mit dem Umfang des gesellschaftlichen Rohstoffverbrauchs. Solange der Bedarf an Holz und anderen Materialien hoch bleibt, entstehen ökonomische Anreize, Wälder intensiv zu nutzen. Eine nachhaltigere Waldzukunft setzt aus dieser Sicht daher nicht nur veränderte Bewirtschaftung voraus, sondern auch die Bereitschaft zu weniger materiellem Konsum und zu einer stärkeren Wertschätzung nicht marktförmiger Leistungen der Natur. Das Buch ist in diesem Punkt eher ein begründeter Impuls zur Umorientierung als ein Katalog fertiger Handlungsanweisungen. Es liefert keine einfache Formel, mit der sich Nutzung und Schutz konfliktfrei versöhnen ließen. Gerade die Betonung dieser Zielkonflikte ist aber aufschlussreich. Sie verhindert die Vorstellung, technische Effizienz allein könne ökologische Grenzen aufheben. Leserinnen und Leser werden angehalten, Entscheidungen über Wald als gesellschaftliche Entscheidungen zu verstehen. Mit Folgen für Landschaften, Artenvielfalt und künftige Generationen. Zusammenfassend, Waldwissen eignet sich vor allem für Leserinnen und Leser, die den Wald nicht nur als Erholungsort oder Holzquelle betrachten möchten, sondern seine ökologischen und gesellschaftlichen Funktionen besser verstehen wollen. Angesprochen sind Naturinteressierte, pädagogisch Tätige, Menschen aus Umwelt- und Forstkontexten sowie alle, die Zusammenhänge zwischen Biodiversität, Wasserhaushalt, Klima und Ressourcenverbrauch nachvollziehen möchten. Auch für Hörerinnen und Hörer ohne naturwissenschaftliche Vorbildung ist der Zugang geeignet, weil die Darstellung komplexe Prozesse anschaulich vermittelt, ohne sie auf reine Schlagworte zu reduzieren. Der praktische Gewinn liegt weniger in einer detaillierten Anleitung für die Waldbewirtschaftung als in einem geschärften Bewertungsmaßstab. Nach der Lektüre lässt sich besser einordnen, warum Boden tot Holz, alte Bäume, Artenvielfalt und lange Entwicklungszeiten für Wälder relevant sind. Zugleich regt das Buch dazu an, den eigenen Konsum und öffentliche Debatten über Holz, Klimaschutz und Landnutzung kritischer zu betrachten. Im Vergleich zu vielen einzelnen Naturbüchern hebt sich das Werk durch seine Verbindung zweier Perspektiven ab Wohllebenserfahrungen in der allgemeinverständlichen Waldvermittlung. Trifft auf Ibischs biologische und ökologische Fachperspektive. Die reich bebilderte, breit angelegte Konzeption macht es zu einem Überblickswerk, das Naturbeobachtung, wissenschaftliche Zusammenhänge und gesellschaftliche Konsequenzen zusammenführt. Seine Besonderheit liegt nicht in einer rein technischen Forstlehre, sondern in der konsequenten These, dass die Zukunft menschlicher Gesellschaften eng mit der Funktionsfähigkeit lebendiger Wälder verbunden bleibt. Wenn Sie unterstützen möchten Peter Wohlleben, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald!